In der heutigen Folge werfen wir einen Blick in die Welt des Premium Outsourcings im Kundenservice. Hier passiert gerade auch wegen des großen KI-Hypes enorm viel. Deshalb beschäftigen wir uns einmal damit, was Premium Outsourcing von Callcenter-Leistungen eigentlich wirklich bedeutet. Und wir lernen, woran nicht nur die Kunden am Telefon merken, dass die Qualität des Service sorgfältig gemanagt wurde. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Netigate, einer der führenden europäischen Experience-Management-Plattformen. Experience Excellence entsteht dort, wo Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Hand in Hand gehen. Und jetzt stell dir vor, du könntest Kunden- und Mitarbeiterstimmen integriert sammeln und automatisch die Hebel für deine nächsten Wachstumsschritte identifizieren. Netigate hilft dir dabei und schließt die Lücke zwischen Insights und Action, indem es loses Einzelfeedback in eine präzise Roadmap für bessere Customer Experience und loyalere Mitarbeitende verwandelt. Möglich macht das Agentic AI, die zum Beispiel KI-gestützte Text- und Sentiment-Analysen direkt mit deinem Tech-Stack verknüpft und damit in sofort nutzbare Echtzeit-Insights für dein Unternehmen verwandeln kann. Natürlich DSGVO-konform und branchenübergreifend einsetzbar. Mit automatisiertem 360-Grad-Blick liefert Netigate die optimale Datenbasis, um Churn zu senken und die Conversion-Rate nachhaltig zu steigern. Mehr Informationen findest du auf der Website www.netigate.net/de. In der Welt des Kundenservice stehen viele Unternehmen vor einem Problem. Die Kunden erwarten immer schnellere, kompetentere und gleichzeitig empathischere Lösungen durch den Customer Service. Man spricht sogar von einem echten Differenzierungsfaktor, wenn dies wirklich hervorragend gelingt. Andererseits ist der Druck auf die Unternehmen ungebrochen, genau diesen Kundenservice noch effizienter zu gestalten, mit mehr Bots und intelligenteren Self-Service-Funktionen. Bei diesen Überlegungen sind sich aber alle einig. Wenn es richtig schwierig oder emotional belastend wird, dann braucht es den Menschen am anderen Ende. Den geduldigen Beichtvater, den allwissenden Produktexperten, den verständnisvollen Problemlöser. Die perfekten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Customer Service eben. Sie sind es, die schließlich auch die Marke gegenüber den Kunden repräsentieren. Damit sie auch performen können, brauchen sie ein geeignetes technisches und persönliches Umfeld. Sie brauchen klare Strukturen, Fach- und Entscheidungskompetenz und nicht zu vergessen, Resilienz und die Motivation, mit Menschen zu arbeiten. Das zu organisieren fällt Unternehmen manchmal sehr schwer und deshalb lagern sie diese Aufgaben aus an große internationale Outsourcing-Konzerne oder an die eher mittelständisch geprägten, kleineren, zum Teil hochspezialisierten Serviceanbieter in Deutschland und der Dachregion. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte gegenüber Outsourcing und Callcentern immer einen riesen Vorteil, selbst wenn ich persönlich in den Gesprächen eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht habe. Das liegt daran, dass ich eigentlich, und das muss ich ehrlich zugeben, keine Ahnung von der Arbeit in solchen Callcentern habe. Insbesondere, was es bedeutet, guten Customer Service als Outsourcing-Anbieter jeden Tag in Premium-Qualität zu produzieren. Da traf es sich sehr gut, dass ich auf der diesjährigen CCW, der Leitmesse für die Kontakt- und Callcenter-Industrie, Ahmed Shamsin getroffen habe. Ahmed ist Operations Manager und Prokurist bei der Invacon Dialog GmbH und wir hatten ein sehr spannendes Gespräch darüber, wie sich etablierte Spezialanbieter zukünftig am besten in der Industrie aufstellen könnten. Ich fand diese Diskussion so spannend, dass ich unbedingt eine Folge mit Ahmed machen wollte. Außerdem hilft es uns allen dabei, die Callcenter-Industrie mal unvoreingenommen kennenzulernen. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema. So schafft man Qualität in einem Premium-Kontaktcenter. Viel Spaß dabei! Hallo Ahmed, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Lieber Ahmed, wir sprechen heute ganz intensiv über Menschen im Callcenter. Und ich habe schon sehr viele Menschen in diesem Bereich, vor allem jetzt auch auf der Kontaktcenter Week getroffen, die nicht selten sehr besondere Lebensläufe hatten. Beziehungsweise ihre Karriere war auch nicht von vornherein auf Callcenter ausgerichtet. Wie war denn dein Weg in die Welt der Callcenter?
Ja, also ich bin nicht mit einem festen Plan gestartet, ich will jetzt irgendwie ins Callcenter, sondern komme ursprünglich aus der Logistikbranche und ich hatte schon früh so Berührungen mit der Betriebswirtschaft, also mit Themen wie Vertrieb, Service, Controlling, operative Verantwortung. Und nach meinem Master, das war 2019, habe ich mich bewusst entschieden, jetzt in die freie Marktwirtschaft zu gehen, also weg von diesen behördlichen oder nennen wir es auch mal starren Strukturen. Und habe mich da einfach in so einem Riesenkonzern nicht mehr wohlgefühlt. Ich konnte mich auch teilweise mit so gewissen Themen aber nicht mehr identifizieren. Um ein Beispiel zu nennen, vielleicht kann das der eine Zuhörer oder Zuhörerin auch nachvollziehen, die in einer ähnlichen Situation in einem Konzern waren. Also zum Ende des Jahres hieß es beispielsweise, wir haben noch Budget über, das muss sofort auf den Kopf gehauen werden, bevor die Zentrale denkt, dass wir mit weniger nächstes Jahr klarkommen oder auskommen und uns das Budget streicht. Und ja, das hat einfach meinen persönlichen Wunsch einfach bestärkt, in ein Umfeld zu gehen, in dem man wirklich auch gestalten kann, in dem auch wirklich Geschwindigkeit, also Speed zählt, in dem man auch direkt sehen kann, welche Wirkung hat eigentlich meine eigene Arbeit. Und da bin ich so vor circa 6,5 Jahren mittlerweile ist es Christian Landau begegnet, das ist der Geschäftsführer und Gesellschafter von Invacon. Und der hat mich auf Anhieb verstanden. Und wir haben gesprochen und er hat mir all diese Themen, die ich mir wünsche, thematisch versprochen, dass ich das alles bei Invacon kriege. Und ich muss sagen, er hat bis heute sein Wort gehalten und noch mehr als das. Ich bin damals als Projektleiter im Outbound-Bereich gestartet. Danach kamen noch Inbound-Themen dazu. Und ein Jahr später durfte ich tatsächlich schon die Verantwortung als Operations Manager für diesen gesamten operativen Bereich übernehmen. Da kamen dann Themen wie BWA, also ich war für den Unternehmenserfolg verantwortlich, Unternehmenscontrolling, Datenschutzthemen waren plötzlich ein Thema, Zertifizierung, Schnittstelle zur Personalabteilung, IT, Softwarethemen. Und ich muss sagen, was mich bis heute noch fasziniert, also im Callcenter sieht man wirklich sehr, sehr ehrlich, wie gut ein Unternehmen funktioniert. Weil Kunden zögern nicht lange. Also wenn irgendwas schiefläuft, melden die sofort zurück, hey, der Prozess passt nicht, wenn Kunden oder wenn Erwartungen enttäuscht werden. Und man ist einfach sehr, sehr nah am Kunden. Und ja, seit circa 1,5 Jahren bin ich jetzt auch noch Prokurist bei Invacon, auch schwerpunktmäßig jetzt auch so mit Marketing und Vertrieb zu tun. Und dadurch stärkt sich jetzt so mein unternehmerischer Blick nochmal. Das heißt, ich konzentriere mich so auf die Entwicklung von Kundenbeziehungen, Schaffung von stabilen Strukturen. Wie bleiben wir effizient, ohne Qualität und Menschlichkeit zu verlieren? Und ja. Parallel promoviere ich auch jetzt gerade noch frisch berufsbegleitend im Bereich Customer Service, Customer Experience und KI, wie man KI in Serviceorganisationen richtig einsetzt. Und das Thema treibt mich einfach an, also Kundenservice immer besser zu machen, effizienter und trotzdem auch irgendwo menschlich zu bleiben. Und
Das ist wunderbar. Da passen
ja.
wir ja, da passen wir jetzt perfekt zu dem, worum es in unserer Sendung geht, wo wir nämlich eben drüber reden, wie können sich Callcenter in der aktuell tatsächlich sehr dynamisch sich verändernden Umfeld am besten aufstellen, beziehungsweise wie bereiten die sich vor auf alles, was da kommt? Im Moment ist da ja sehr viel Bewegung in eurem Markt. Wie würdest du denn generell so den Markt für externe Callcenter-Dienstleister in der Dachregion beschreiben? Wie groß, was sind typische Größen, was sind die Anzahl an Mitarbeitern, die bei externen Callcentern arbeiten?
Ja, also es soll so um die 700 bis 1000 Anbieter geben. Und ich muss sagen, der Markt ist wirklich fragmentiert. Das heißt, wir sprechen hier von vielen unterschiedlichen Größen. Von klein, von einem Ein-Mann-Betrieb bis zu Organisationen, die teilweise eine halbe Million an Mitarbeitern haben, international unterwegs sind und auch mit unterschiedlichen Leistungsniveaus, auch mit einer anderen Fokussierung auf unterschiedlichen Branchen. Und das, was sich so ein bisschen abzeichnet, ist so eine klassische Trennung, die im Markt entsteht. Also wir haben so einen klassischen Anbieter, der fokussiert sich so auf das Thema Auslastung, AHT, Kosten pro Kontakt, der das auch so durch Nearshore- und Offshore-Modelle erreicht. Und auf der anderen Seite entstehen, ich sag mal, Qualitätsanbieter, die sich dann so über Themen wie Spezialisierung, Lösungsqualität und Kundenerlebnis, aber auch so intelligente Technologieintegration abgrenzen. Und ja, und da sehe ich auch so die Positionierung von uns. Also wir müssen natürlich auch die klassischen Contact Center oder Call Center Kennzahlen natürlich im Griff haben. Aber unser Anspruch geht darüber hinaus. Also wir wollen nicht nur, sagen wir, Kontakte abarbeiten, sondern Kundenanliegen nachhaltig lösen und gemeinsam mit Auftraggeber Prozesse verbessern, KI sinnvoll und mehrwertstiftend einsetzen im Zusammenspiel mit Mensch. Und ja.
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Folge mit Teleperformance gemacht, was ja praktisch so der ganz große Anbieter in eurer Branche ist. Die haben sehr, sehr viel ihre Agenten im Ausland. Und das ist sicher aus Kosten, du hattest das ja auch schon gesagt, dass man aus Kostengründen sowas ja auch tut. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, dass man trotzdem am Standort Deutschland überwiegend seine Menschen einsetzt, die im Callcenter arbeiten?
Ja, also ich bin offen, wir haben uns das Thema Nearshore Offshore natürlich auch schon mal angeschaut und intern bewertet und haben aber schnell festgestellt, wir haben eine klare Haltung. Kundenservice muss nicht automatisch ins Ausland, um bezahlbar zu bleiben oder um bezahlbar zu sein. Und ich kann nur sagen, also früher, ich sag mal vor Corona-Zeiten, gab es zwei sehr starke Argumente, wo man gesagt hat, okay, warum geht man überhaupt ins Ausland? Das waren zumal die niedrigen Personalkosten und der Personalmangel in Deutschland. Und die Unternehmen, die, ich sag mal, mehrere Standorte in Deutschland hatten, hatten einfach den Vorteil, mehr Bewerber einfach zu kriegen. Und die, die keine Standorte hatten, mussten automatisch ins Ausland. Und durch Homeoffice hat sich die Situation aber grundlegend verändert. Das heißt, wir können heute deutschlandweit komplett rekrutieren, sind nicht mehr auf die lokalen Arbeitsmärkte angewiesen. Und einer dieser großen Vorteile von Nearshore oder Offshore ist deutlich kleiner geworden in dem Moment. Und auch bei den Kosten muss man auch ehrlicherweise sein, diese reine Lohnkostenberechnung geht nicht immer auf. Auch wenn Abstimmungen, weil einfach Abstimmungen schwieriger werden. Das heißt, man hat teilweise auch ständig Standortbesuche im Ausland. Die Gespräche werden länger bei Kunden. Kunden fühlen sich vielleicht nicht richtig verstanden, stehen an anderen Stellen wieder Kosten. Und gerade auch bei komplexen oder auch emotionalen Anliegen reicht es nicht, ich sag mal, eine Sprache nur formal laut einem Zertifikat gut zu sprechen. Man muss den Kunden in dieser Branche wirklich gut verstehen, auch zwischen den Tönen. Und deshalb setzen wir bewusst auf Kundenservice aus Deutschland, ich sag mal, mit kurzen Wegen, hoher Sicherheit, erfahrene Mitarbeiter und auch diese echte und regionale Nähe zum Auftraggeber. Und trotzdem kann man das auch schaffen, wirtschaftlich zu arbeiten, durch Homeoffice, durch schlanke Strukturen, nicht irgendwie 10 Standorte zu haben, gute Prozesse und natürlich auch am Ende den Einsatz von KI oder Technologien sinnvoll einzusetzen.
Wir haben ja vereinbart, dass wir in dieser Folge darüber reden, wie macht man ein hochqualitatives Callcenter-Angebot? Was bedeutet das? Was steckt da dahinter? Weil wir ja sehr häufig im Moment die Diskussion sehen, auf der einen Seite gibt es KI und Automatisierung und auf der anderen Seite gibt es die Anforderung, jetzt muss aber das, was dann noch vom Menschen gemacht wird, qualitativ in einer ganz besonders großen Qualität, guten Qualität geliefert werden. Und das ist ja das, wo ich dann als Anbieter, als externer Anbieter, also nicht der eigene Kundenservice, sondern als externer Callcenter-Anbieter mitgehen muss, wenn ich diese Qualität liefern will. Und ihr seid jetzt ein Beispiel dafür, wie man als hochqualitativer Anbieter genau in diesem Spiel dabei sein möchte. Deshalb geht für mich diese Diskussion schon mal los mit der Frage, was ist denn für dich überhaupt ein qualitativ, was macht einen qualitativ hochwertigen Kontakt zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter im Callcenter aus? Woran erkenne ich das, dass das wirklich qualitativ höchste Qualität ist oder braucht?
Ist eine spannende Frage tatsächlich. Also für mich beginnt das eigentlich mit einer Basis. Also ich rufe im Kundendienst an und werde, ohne dass ich überhaupt Wartemusik höre, schon direkt entgegengenommen. Das ist schon für mich ein Punkt, der essentiell ist und macht für mich eigentlich schon, ich sag mal, 90% des Kundenerlebnisses aus. Und ich beschäftige mich jetzt auch öfter mit diesen Themen, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und ich sag mal, die Customer Experience Forschung zeigt auch, dass Fehler von Kunden eher verziehen werden als ewig langes Warten in einer Warteschleife. Warum ist das so? Weil verlorene Zeit einfach weg ist. Sie fühlt sich für den Kunden endgültig an. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen auch nur mit Menschen oder Unternehmen Geschäfte machen wollen, die auch erreichbar sind. Und das ist so tief bei uns auch in der DNA mittlerweile verankert, dass wir unseren Kunden beispielsweise keine Erreichbarkeit unter 95% anbieten und auch kein Service-Level unter 80-20, also 80% der angebotenen Gespräche innerhalb von 20 Sekunden anzunehmen. Und die Realität sieht einfach so aus, sogar, dass wir sogar durch gewisse Prozesse wie Rückrufservice, Lost-Call-Telefonie sogar nahezu 100% die Kunden erreichen. Das ist für mich wirklich schon mal essentiell, das Thema Erreichbarkeit. Dann geht's weiter, dass die Technologie schon mal passen muss. Das heißt, ich rufe irgendwo an, meine Telefonnummer wird erkannt, der Datensatz springt beim Agenten auf und ich werde direkt schon mit Herrn Chamsi begrüßt. Ich werde direkt mit meinem Namen begrüßt. Und wenn der Kundenberater auch noch freundlich, empathisch und vor allem gut zuhört und mein Anliegen direkt versteht und nicht nur abarbeitet, sondern wirklich die Situation versteht, dann ist es auch ein Punkt, wo ich sage, das fühlt sich schon mal gut an. Und wenn er dann, nachdem er empathisch und freundlich und nett ist, in die Lösungsfindung geht, das heißt, idealerweise auch im Erstkontakt das Thema löst und nicht, dass er erstmal nochmal eine zweite Runde drehen muss oder ein Rückruf vereinbart werden muss, dann bin ich eigentlich schon happy. Aber sollte es mal auch wirklich der Fall sein, weil es auch natürlich, ne, das erleben wir auch in der Praxis, das Anliegen nicht im Erstkontakt lösbar ist, dann ist für mich ganz wichtig das Thema Verlässlichkeit. Das heißt, verbindliche Informationen und Zusagen, werden die eingehalten? Also auch kein offenes Ende oder gebe ich weiter, sondern was ich erwarte, ist ein konkretes, Herr Shamsin, ich kümmere mich darum, Sie erhalten in den nächsten 2 Stunden ein Feedback von uns. Das meine ich mit Verbindlichkeit. Und wenn jetzt noch so der letzte Punkt, ich nenne es immer so die Kirsche auf der Sahne, wenn der Agent noch proaktiv mitdenkt, also ein wirklich guter Kundenberater löst nicht nur das Anliegen, wegen dem der Kunde angerufen hat, sondern er hört wirklich genau hin, kennt, was vielleicht noch dahinter steckt, gibt es irgendeinen hilfreichen Hinweis und denkt er im besten Fall noch einen Schritt weiter. Also nicht nur, Ihr Problem ist gelöst, sondern eher, ich habe verstanden, worum es geht und ich achte darauf, dass daraus nicht das nächste Problem entsteht. Und dann ist für mich, wie du es beschrieben hast, ein herausragender Kontakt entstanden.
Das ist Kompetenzen von Menschen beschrieben, die da praktisch, wenn derjenige schnell durchgestellt wird, am Telefon sind, die sind empathisch, kommunikationsstark, verhalten sich sehr verlässlich, können auch mit der ganzen Technik umgehen, die man ihnen zur Verfügung stellt. Wo und wie findet man solche Menschen als Anbieter von solchen Leistungen? Du brauchst ja Mitarbeiter.
Ja, also ich kann schon mal sagen, nicht über den perfekten Lebenslauf. Also für mich ist viel wichtiger, Peter, wie kommuniziert jemand? Also hört die Person wirklich zu? Ist sie verbindlich? Hat sie Lust, überhaupt Probleme zu lösen? Und man merkt, dass sie grundsätzlich gerne mit Menschen arbeitet oder nicht. Und ich muss sagen, wir haben bei uns eine tolle Personalleiterin, die auch im Recruiting weniger auf, ich sag mal, klassische Callcenter-Erfahrungen schaut. Sie schaut eher so stärker auf das Thema Haltung und Potenzial des Bewerbers. Und guter Service-Mitarbeiter kommt teilweise gar nicht aus der Callcenter-Branche, sondern aus anderen Bereichen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter mittlerweile aus dem Bereich Hotellerie, Einzelhandel, Gastro, Pflege, Verkauf oder sogar Empfang. Also überall eigentlich dort, wo Menschen gelernt haben, mit anderen Menschen umzugehen, freundlich zu bleiben, auch wenn es mal stressig wird und natürlich am Ende des Tages auch Verantwortung für eine Situation zu übernehmen.
Welche Rolle spielt denn Bezahlung und Bonifizierung in diesem Rekrutierungsprozess? Also kommt es als erstes hoch? Ich nehme an, man wird nicht Callcenter-Mitarbeiter, weil man denkt, da werde ich jetzt reich.
Also Bezahlung, es wäre gelogen, wenn ich es nicht sagen würde, es würde keine Rolle spielen. Es spielt natürlich eine große Rolle und man kann, wenn wir, ich sag mal, dieses Qualitätsniveau oder diesen Standard, den wir erreichen wollen, nicht erreichen, wenn die Vergütung irgendwie nebensächlich ist. Das heißt, gute Servicearbeit ist anspruchsvoll und muss auch fair bezahlt werden. Und gerade im Recruiting ist ein fairer Einstieg wichtig. Aber genauso wichtig ist auch die Perspektive danach. Das heißt, kann ich mich entwickeln bei dem Unternehmen? Kann ich Verantwortung übernehmen? Wird gute Leistung gesehen und auch finanziell honoriert? Und da gibt es auch natürlich eine Bonifizierung, die du gerade angesprochen hast. Die ist nicht nur rein auf Geschwindigkeit belohnt, also belohnt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern Qualität und Effizienz stehen da für mich nicht im Widerspruch. Im Gegenteil, sie gehören da einfach zusammen. Und ein guter Kundenberater wird bonifiziert, wenn er das Anliegen wirklich sauber, freundlich, kundenorientiert und auch natürlich strukturiert und effizient löst.
Also ihr vermeidet zum Beispiel eine Bonifizierung. Es gibt ja Bonifizierungen, die sagen, wie schnell brauchst du durchschnittlich für eine Fallbearbeitung? In Verbindung mit, hast du jeden, wie hoch ist deine Fixed-First-Time-Rate? Also wie viele hast du beim ersten Mal auch gleich gelöst? Kann das ja okay sein als Bonifizierung? Wenn ich dich richtig verstanden habe, versucht ihr aber auch noch andere Elemente in die Bonifizierung mit reinzunehmen, die über so diese einzelne Effizienzmaßgröße hinausgeht.
Richtig. Also betrachten es nicht separat. Das heißt, wir würden zum Beispiel einem Mitarbeiter nicht eine Prämie geben, weil er super schnell ist, weil er die AHT unterschreitet, sondern es muss im Zusammenspiel mit der Qualität sein, weil dann kriegt der Mitarbeiter einfach andere Anreize und es geht in eine Richtung, die für keinen gut ist. Und wir sind einfach der Meinung, ein Gespräch kann sehr empathisch sein, aber wenn das Anliegen nicht gelöst ist oder einfach zu schnell ist und der Kunde zu lange da warten muss, dann ist es am Ende auch keine gute Qualität. Und da können wir nicht mit gutem Gewissen sagen, okay, wir bonifizieren das Ganze, weil das eine hängt aber mit dem anderen komplett zusammen.
Jetzt habt ihr die richtigen Leute gefunden. Ihr habt für die ein schönes Bezahlsystem, ein vernünftiges Bezahlniveau und eine vernünftige Anreize geschaffen, auch dass sich das ökonomisch für die attraktiv gestaltet. Wie schaut jetzt ein typisches Onboarding aus? Weil wenn es um Qualität geht, kann ich das ja nicht so ganz schnell einfach durchschleusen, weil es ja nicht nur um die Effizienz geht. Was sind so Elemente, wo du sagst, das hat sich bewährt auch bei euch, die wichtig sind, damit ich ein qualitativ hochwertiges Onboarding hinbekomme?
Ja, also ein typisches Onboarding bei uns ist klar strukturiert und dauert teilweise auch mehrere Wochen, Peter. Mhm. Das heißt, am Anfang geht es natürlich um die Grundlagen, um die Basics, das Thema Produkte, Prozesse, Systeme und die wichtigsten Regeln. Und natürlich auch das Unternehmen kennenzulernen. Und es ist auch natürlich wichtig, dass man da nicht nur Frontalunterricht macht. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr praxisnah mit echten Fällen, mit Gesprächsbeispielen. Gamification spielt natürlich eine große Rolle, Rollenspiele. Und entscheidend ist für mich, dass Mitarbeiter auch sehr früh verstehen, was ein gutes Gespräch eigentlich ausmacht. Also nicht nur, wie blicke ich auf die Systeme, sondern wie verstehe ich das Anliegen? Wie führe ich den Kunden sauber durch ein Gespräch? Und wie löse ich das Thema so, dass der Kunde auch am Ende wirklich zufrieden ist?
Mhm.
Genau.
Und das ist jetzt so die sind die grundsätzlichen Kompetenzen, die man hat. Und jetzt kommst du dann wahrscheinlich eben auch in bestimmten Konstellationen mit Kunden in Projekte rein, die mehr oder weniger viel an technischem Hintergrundwissen oder viel an Organisationswissen der Agenten zu diesem Kunden beinhalten. Wie kann man denn da Mitarbeiter tatsächlich so vorbereiten, dass das sich wirklich anfühlt, als kämen sie aus dieser Organisation idealerweise?
Es gibt natürlich auch nach dem typischen Onboarding auch so eine Art, wir nennen die Patenphase bei uns.
Mhm.
Das heißt, die Patenphase ist nicht nur irgendwie ein Satz, setz dich mal daneben und hör zu, sondern es geht darum, die neuen Mitarbeiter eng zu begleiten. Das heißt, erfahrene Kollegen beantworten nicht nur Fragen, sondern die coachen aktiv. Also, was lief gut im Gespräch? War der Kunde vielleicht noch unsicher? Also all die Themen und regelmäßiges Feedback ist da essentiell. Aber es muss konkret und auch nachvollziehbar sein. Also nicht einfach, war gut, war schlecht, sondern mit echten Beispielen aus den Gesprächen. Und wir lassen die Mitarbeiter nicht einfach laufen, sobald sie irgendwie telefonieren können, sondern wir schauen gezielt, wo braucht jemand noch Sicherheit? Wo liegen die Stärken? Und wie entwickeln wir daraus Schritt für Schritt echte Kompetenz? Und bei diesen anspruchsvollen Projekten, die wir natürlich auch haben, läuft das so ab, dass wir nicht einfach eine Standardschulung haben und auch da sagen, so, jetzt geht's los, sondern da braucht es natürlich mehr Vorbereitung. Das heißt, wir qualifizieren die Mitarbeiter auf das jeweilige Projekt, indem wir auch schauen, was macht überhaupt der Auftraggeber? Welche Kunden rufen an? Welche Anliegen kommen rein? Und teilweise, je nach Kunde oder je nach Komplexität, gehen wir mit den Mitarbeitern auch direkt vor Ort zum Kunden. Einfach mal zu sehen, wie sieht's im Geschehen aus, damit der Mitarbeiter auch ein besseres Gefühl dafür bekommt, worum geht's eigentlich wirklich? Und wenn man auch dann die Produkte, ich sag mal Abläufe und die Gegebenheiten einmal persönlich vor Ort gesehen hat, telefoniert man später ganz anders darüber. Mhm. Und ja.
Es gibt wahrscheinlich auch Sicherheit beim Kunden, wenn er sagt, schau, das ist der Mensch, der dann für dich die Anrufe entgegennimmt, weil er den dann auch mal sieht, oder?
Absolut, weil wir sagen auch immer unseren Auftraggebern, niemand geht live, nur weil er nur an der Schulung dabei ist. Mhm. Es gibt bei uns Tests, es gibt Simulationen, es gibt Qualitätscheck, wir nennen es Projektführerschein.
Mhm.
Und erst dann, wenn wir sehen, dass jemand wirklich sicher genug ist, alle Kernanliegen verinnerlicht hat, startet er ein Projekt. Wir machen teilweise auch so eine Art Belastungstest. Das heißt, wir erzeugen so eine Art künstliche Warteschleife, die dem Mitarbeiter rechts irgendwie ständig angezeigt wird, um zu sehen, wie reagiert er darauf. Kann er mit so einer Situation umgehen? Wird er plötzlich schneller im Gespräch? Versucht er, den Kunden abzuwürgen, um schon den nächsten entgegenzunehmen? Und genauso ist es auch mit der Kommunikation, die enorm wichtig ist. Das heißt, wir schauen uns an, wie führt jemand ein Gespräch? Hört er richtig zu? Erklärt er verständlich? Bleibt er freundlich und verbindlich? Auch wenn es mal anspruchsvoller sind. Das heißt, auch das Thema Eskalation ist ein großes Thema. Mhm. Also keiner ruft im Kundenservice an, weil es irgendwie gut läuft oder weil er uns loben möchte, sondern meistens geht es da um Beschwerden, Eskalationen, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und da werden auch teilweise ja so Stresstests gemacht. Also wie geht man mit Kunden um, die plötzlich anfangen rumzuschreien oder beleidigend werden? Und auf die Themen bereiten wir die Mitarbeiter auch vor.
Mhm. Das wirkt alles sehr sorgfältig und auch ein bisschen zeitintensiv, aus gutem Grund. Wenn du jetzt aber auf einen Schlag mal eine richtig große Anzahl an Callcenter-Mitarbeitern brauchst, weil ihr vielleicht ein großes Projekt gewonnen habt, wo ihr die relativ schnell staffen müsstet und die gar nicht in dieser ausreichend großen Menge in eurem Mitarbeiterpool vorhanden sind. Wie skaliert ihr so einen Rekrutierungs- und Onboarding-Prozess? Geht das oder gibt es dann auch mal irgendwann mal eine Grenze, wo ihr sagt, das schaffen wir jetzt nicht, das kriegen wir in diesem Qualitätsniveau, wie wir das gerne hätten, dann auch nicht hin?
Ja, also ich sage mal so, bei kurzfristigen Ramp-Ups, nenne ich die einfach mal, ist einfach entscheidend, dass man nicht erst bei Null anfängt. Also wir können sehr schnell reagieren, weil wir auf bestehende Strukturen zurückgreifen können. Das heißt, wir haben erfahrene Mitarbeiter, wir haben Abrufkräfte, wir haben eingespielte Trainer, wir haben ein klares Schulungskonzept, das jahrelang erprobt ist und natürlich auch Führungskräfte und bewährte Prozesse. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Natürlich darf Geschwindigkeit nicht bedeuten, dass jetzt dann die Qualität irgendwie abgekürzt wird. Mhm. Wir starten deshalb meistens auch in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber, indem wir erstmal identifizieren, welche Anliegen kommen rein, welches Volumen wird erwartet, welche Themen sind kritisch und welche Entscheidungen dürfen Mitarbeiter überhaupt selbst treffen, um keine Doppelkontakte zu erzeugen oder zu viel Second Level bei dem Kunden. Und dann bauen wir stufenweise das Team auf. Das heißt, nicht alle gleichzeitig live, sondern wirklich in Wellen. Wir machen dann so eine Art Transition-Plan, dass wir sagen, okay, zu dem Zeitpunkt übernehmen wir das und das Volumen, einen Zeitpunkt später kommt dieses Volumen dazu. Und ja, das heißt, erst werden die Mitarbeiter geschult, dann findet eine Simulation statt, dann die ersten Kontakte in enger Begleitung mit direktem Feedback. Und gerade am Anfang muss man auch sehr genau auf die Qualität schauen. Das heißt, auch das Thema Wiederkontakte, Fehlerbilder, Kundenfeedback ernst nehmen und dass man auch täglich nachsteuert.
Jetzt haben wir viel über Menschen gesprochen, die das entscheidende Kriterium sind an dieser Schnittstelle zum Kunden. Deshalb hat man die ja, deshalb bucht man ja qualitativ was Hochwertiges. Mhm. Es braucht aber, damit diese Menschen überhaupt wirken können, braucht es viel Technologie. Und deshalb hat man die früher in der Regel in große Säle gesetzt, wo dann die Technologie im Prinzip einheitlich für alle in einer guten Qualität auch von den Mikrofonen, von der Voice-Integration und von der Anbindung an die technischen Systeme des Kunden bzw. des Unternehmens gewährleistet sind. Was würdest du sagen, sind heute technische Elemente, die ein erstklassiger Arbeitsplatz auf jeden Fall haben muss, unabhängig davon, wo der ist?
Also Technik ist, da stehe ich wirklich komplett dahinter, ist die Grundlage dafür, dass Mitarbeiter überhaupt gute Arbeit leisten können. Mhm. Das heißt, ein erstklassiger Arbeitsplatz kann man sich so vorstellen wie das Werkzeug bei einem Handwerker oder noch schöner das Cockpit bei einem Piloten. Es muss vor allem stabil sein. In Zeiten von Homeoffice ist das einfach essentiell. Das heißt, keine Ausfälle, keine Verzögerung, keine schlechte Sprachqualität, starke Internetverbindung muss einfach vorhanden sein. Das wird auch von unserer Personalabteilung vorher im Vorwege geprüft. Das heißt, also weil der Kunde merkt sofort, Peter, wenn Technik nicht sauber funktioniert, dann brauchen Mitarbeiter Systeme auch, die intuitiv sind und auch zusammenpassen. Das heißt, es darf nicht sein, dass jemand irgendwie mit 5 verschiedenen Tools arbeitet, die dann irgendwie parallel offen sind und erstmal Informationen mühsam zusammensuchen muss. Alle relevanten Informationen wie Kundendaten, Historie, offene Vorgänge, nächste Schritte müssen schnell und übersichtlich verfügbar sein. Und das Wissen, auf dem zugegriffen wird, muss auch schnell vorhanden sein. Das heißt, wenn der Kunde eine Frage hat, darf es nicht sein, dass der Mitarbeiter erstmal 3 Minuten nach der Antwort sucht, sondern das muss innerhalb von Sekunden passieren. Und
jetzt haben aber viele Unternehmen ja schon ein Problem, das in ihrem eigenen Kontaktcenter so hinzubekommen, weil ich verstehe dein Argument, aber das ist so One-Desktop-Forderung, die gibt es auch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten.
Ja.
Und es tun sich alle wahnsinnig schwer, genau das zu liefern. Das kommt jetzt ein bisschen Schwung rein durch die Umstellung an vielen Stellen für die KI, weil die KI auch gar nicht funktioniert, wenn das nicht vorhanden ist. Aber wie geht ihr denn damit um, wenn euer Kunde selbst eigentlich noch gar nicht so richtig in der Lage ist, euch alle diese Informationen zur Verfügung zu stellen? Das
Also wir arbeiten da mit Schnittstellen teilweise. Mhm. Das heißt, unser Wunschszenario ist, wir haben eine Schnittstelle zum CRM-System des Kunden oder zum ERP-System oder Ticketsystem, je nachdem, und wird direkt mit unserem System angebunden. Das heißt, wir wollen vermeiden, dass es zu viele Insellösungen gibt. Wir brauchen Daten, die in Echtzeit zwischen den Partnern hin und her fließen, sauber, einheitlich, mit der gleichen Datenlogik, alle arbeiten auf der gleichen Grundlage, ohne Medienbrüche, ohne widersprüchliche Informationen. Und das sorgt einfach wirklich für Klarheit in Verantwortlichkeiten und auch Transparenz, weil jeder weiß, was er macht. Jeder weiß, kann den Status einsehen. Man kann die Ergebnisse übergeben, die nachvollziehbar sind. Und daher arbeiten wir sehr, sehr gerne, wenn die Tools der Arbeitgeber, das Auftraggeber das hergeben, mit diesen genannten API-REST-Schnittstellen zusammen. Ansonsten, wir haben auch Kunden, die die Schnittstellen nicht zur Verfügung stellen können. Aber auch da ist unser System mittlerweile, also du musst dir vorstellen, die Mitarbeiter arbeiten dann mit 3 Monitoren. Auf dem einen Monitor ist beispielsweise die Telefoniemaske, wo das Gespräch reinkommt. Auf der anderen Telefoniemaske ist dann das CRM-System oder das ERP-System des Kunden, wo er den Case auslöst, die Bestellung auslöst etc. Und auf dem dritten Bildschirm sieht er die Dokumentationsmaske, die interne, wo das Kundenanliegen dann getrackt wird, wo die Zeiten getrackt werden, wo die Kontakthistorie gepflegt wird. All das bringen wir eigentlich schon mit, so dass wir auch auf die Kunden reagieren können, die diese Schnittstellen beispielsweise nicht zur Verfügung stellen können.
Das, was du jetzt schilderst mit 3 Bildschirmen, das rührt mich gleich zur nächsten Frage. Ich fand das sehr faszinierend, weil du mir erzählt hattest auf der CCW, dass ihr wahnsinnig viel mittlerweile übers Homeoffice macht. Das heißt, ihr habt eben nicht dieses große Studio, sondern ihr habt eigentlich sehr viele Mitarbeiter oder die Mehrheit eurer Mitarbeiter, die praktisch von zu Hause aus arbeiten. Haben die dann daheim alle diese 3 Monitore stehen und was haben die sonst noch für eine technische Ausstattung, damit die da praktisch genauso arbeiten können, wie wenn sie in einem großen Studio wären?
Also für uns ist wichtig, das Thema Homeoffice ist jetzt kein abgespecktes Modell im Vergleich zum Studio bzw. zum Vorortarbeitsplatz. Ja. Das heißt, die Qualitätsanforderung ist genau die gleiche wie im Studio, zumal wir sogar mittlerweile über 90% der Mitarbeiter deutschlandweit verteilt haben. Das heißt, es sind gar nicht mehr so viele Mitarbeiter am Standort. Das heißt, gleiche Prozesse, gleiche Systeme, gleiche Qualitätssicherung und gleiches Feedback. Das heißt, der Kunde, das ist das Entscheidende, darf gar nicht merken, also in einen Unterschied merken, ob der Mitarbeiter gerade zu Hause sitzt oder im Studio. Und technisch sind beide Arbeitsplätze gleichwertig ausgestattet. Das heißt, mit mindestens 2 Bildschirmen bei den Kunden, wo man die Schnittstelle hat, reichen 2. Bei den Kunden, die die Schnittstelle nicht zur Verfügung stellen, arbeiten wir mit 3 Bildschirmen. Klassisch mit einem hochwertigen Headset. Mitarbeiter, die beispielsweise keinen Arbeitsplatz haben oder einen Stuhl, selbst das stellen wir mittlerweile auch zur Verfügung. Dann klassisch die Rechner, die hochwertige Mäuse, also alles neu verpackt. Das sind Hygieneartikel, die wir da zur Verfügung stellen und auch am Ende sogar eigentlich behalten. Die Mitarbeiter können die Sachen am Ende behalten, sollten die irgendwann ausscheiden, weil wir nutzen nicht das gleiche Equipment nochmal für neue Bewerber. Das ist einfach ein Hygienethema. Ja.
Jetzt, du sagst, bei euch arbeiten die meisten im Homeoffice. Das bedeutet, die Mitarbeiter, das Einzige, was sie wirklich mitbringen müssen, ist die eigene Fähigkeit und eine gute Internetverbindung. Der Rest kommt dann von euch mehr oder weniger.
Genau, also im Grunde genommen sind es 3 Themen, die wir brauchen, um, ich sag mal, anspruchsvolle Projekte im Homeoffice abzudecken. Das Thema Technik, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Dann das Thema Prozesse. Das heißt, man braucht wirklich saubere Prozesse und volle Transparenz. Jeder Vorgang muss ordentlich dokumentiert sein. Die Qualität muss nachvollziehbar sein und die Führungskräfte müssen auch sehen können, wo jemand steht und wo Unterstützung nötig ist. Und der dritte Punkt natürlich die Führung. Das heißt, Homeoffice darf nicht bedeuten, jeder sitzt irgendwie für sich alleine. Gerade im Homeoffice braucht es einfach aktive Begleitung, regelmäßiges Feedback, Coaching und klare Erreichbarkeiten.
Jetzt gibt es neben so einer klassischen ISO-Zertifizierung gibt es da weitere Zertifizierungen, die es speziell in der Branche gibt, um Qualität nach außen ausstrahlen zu können?
Ich muss sagen, die Kunden werden oder wurden mit der Zeit immer anspruchsvoller, was ich wirklich sehr, sehr gut finde in dem Bereich, weil da trennt sich so ein bisschen die Weizen vom Streu oder wie man sagt.
Weizen, ja.
Streu vom Weizen, genau. Ich war noch nie gut in Redewendungen. Und man kann, also warum braucht man das Ganze? Die anspruchsvollen Kunden erwarten heute vor allem, dass man nachweisen kann, dass wir sicher arbeiten können, strukturiert arbeiten können und vor allem kontrolliert. Und deshalb sind so Zertifizierungen, wie du schon angesprochen hast, so ISO, um jetzt ein paar zu nennen, 27001, das ist, da geht es um Informationssicherheit, also den sicheren Umgang mit Daten, Systemen und Zugängen. Dann die TISAX, das ist vor allem so in der Automobilbranche relevant, weil dort besondere Anforderungen an Informationssicherheit bestehen. Dann der Klassiker ISO 9001, das zeigt, dass Qualität nicht nur zufällig entsteht, sondern auch über klare Prozesse, Kontrolle und natürlich auch so kontinuierliche Verbesserungen gesteuert wird. Und teilweise kommt auch sowas wie ISO 14001 dazu. Da geht es eher mehr so um Umweltmanagement und auch Nachhaltigkeit. Aber da beobachte ich auch, dass das im Callcenter zwar vielleicht nicht immer die erste oder der harte Qualitätsnachweis ist, aber auch hier merke ich, dass bei den größeren Auftraggebern und Ausschreibungen zunehmend relevanter wird, weil Unternehmen heute auch wissen wollen, wie verantwortungsvoll arbeitet man Dienstleister insgesamt.
Und jetzt kommen wir zu dem großen Technologiethema noch, das eigentlich die ganze Branche umtreibt, nämlich KI. Und KI kann ja unterschiedlich wirken. Die kann Agenten oder Mitarbeiter ersetzen, die kann aber auch Agenten oder Mitarbeiter unterstützen. Wo setzt ihr denn heute schon KI ein und wo meint ihr, ist das volle Potenzial erst in ein paar Jahren zu erwarten?
KI spielt vor allem eine unterstützende Rolle. Also nicht als Ersatz für den Agenten, sondern als Werkzeug, damit der Agent besser arbeiten kann. Zum Beispiel durch Live-Transkription. Das heißt, die KI hört im Gespräch mit, transkribiert das Gespräch und gibt automatische Hinweise oder Checklisten während des Gesprächs. Das hilft beispielsweise, um strukturiert zu bleiben, nicht zu vergessen und sauber durch den Kontakt zu führen. Und gleichzeitig kann auch zum Beispiel KI beim Business Management enorm helfen. Zum Beispiel, wenn der Kunde anruft und fragt, wie sind die Öffnungszeiten in der Filiale in Hamburg? So. Das heißt, die KI hört mit, hört Hamburg, hört Filiale, hört Öffnungszeiten und kann sofort dem Mitarbeiter das Wissen einblenden, ohne dass er erstmal mühsam und lange nach der Information suchen muss. Und das spart am Ende des Tages Zeit und gibt Sicherheit. Und auch so am Ende des Gesprächs müssen Gesprächszusammenfassungen folgen, die dann entweder beim Kunden im CRM-System dokumentiert werden müssen oder bei uns. Und auch da kann KI helfen. Das heißt, die kann diese Gesprächszusammenfassung automatisch durchführen, so dass man nur noch, ich sag mal, Copy und Paste machen muss. Und der Kunde hat das Gefühl, dass das Gespräch nicht ewig lang ging. Der Agent kann sich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren und eigentlich auf das, was eigentlich zählt. Also auch wirklich zuhören, verstehen und die richtigen Lösungen finden.
Jetzt haben wir Prozesse im Griff, wir haben die Technologie im Griff und wir haben die Menschen im Griff. Wenn ich jetzt Leistungen einkaufe, auch da haben wir wieder diese Diskussion zwischen Effizienz versus hoher Qualität. Woran können denn eure Kunden merken, dass die Qualität über das Callcenter, die Bearbeitung, tatsächlich sich verbessert oder jetzt besser ist, als es vorher war? Und ich nehme an, dass ihr sowas auch nachweisen müsst. Oder wie trägt ihr selber die Qualität, anhand von welchen Indikatoren, wie trägt ihr selber die Qualität eurer Leistung für eure Kunden?
Ich muss sagen, also um nochmal auf dieses Thema KI nochmal zurückzukommen, Peter, auch da spielt im Bereich Qualitätssicherung KI mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, KI ist für uns mittlerweile wirklich ein echter Gamechanger geworden. Früher hat man oft noch Stichproben ausgewertet. Man hat so ein paar Gespräche pro Mitarbeiter pro Monat geschafft. Und heute kann KI viel breiter schauen. Das heißt, wir haben nahezu eine 100%ige Qualitätssicherung durch die KI, weil wir breiter auf Muster schauen können und diese auch erkennen können. Das heißt, wir können schauen, wo passieren gerade Fehler? Wo werden Prozessschritte vergessen? Wo sind Aussagen beispielsweise unklar? Oder wo merkt man, dass ein Thema im Team noch nicht richtig sitzt? Und das Spannende ist, was wir nutzen, ist, diese Erkenntnisse nicht nur zur Kontrolle, sondern direkt für Schulung und Weiterbildung zu integrieren und weiter zu verwerten. Das heißt, wenn KI bestimmte Fehler oder Unsicherheiten erkennt, können wir daraus gezielt Inhalte für unser Wissensquiz, für unser Coaching oder für unsere Nachschulung ableiten. Und der Mitarbeiter geht nicht auch einfach wieder in die Telefonie, sondern bekommt vorher genau die Themen nochmal eingeblendet, bei denen Optimierungspotenzial sichtbar war. Und dazu gibt es auch wirklich konkrete Hinweise. Das heißt, ne, worauf muss ich achten? Was kann ich besser machen? Und gleichzeitig hilft auch die KI unseren Auftraggebern, wenn es zum Beispiel darum geht, auszuwerten, welche Themen sind heute in der Line besonders wichtig gewesen. Also gab es irgendwelche Auffälligkeiten? Welche Kundenanliegen häufen sich aktuell? Dazu kann man wirklich einen kurzen Tagesbericht durch die KI generieren und bei Bedarf auch mit ausgewählten Mitschnitten oder Beispielen automatisch dem Auftraggeber zur Verfügung stellen. Und das Thema ist wirklich auch so spannend und so breit. Man kann das auch bei Themen wie Up- und Cross-Selling nutzen. Das heißt, wurde ein Angebot angesprochen? Wenn ja, wie wurde es formuliert? War es erfolgreich? Und es geht so weit, dass man auch sagen kann, KI kann auch wirklich bei kritischen Qualitätsthemen unterstützen. Zum Beispiel das Thema Datenschutz oder Legitimation. Muss man großen Wert drauf legen, dass es einfach sitzen muss. Und wenn eine falsche Aussage zum Beispiel getroffen wird oder wenn im Homeoffice Hintergrundgeräusche zu hören sind, wie der bellende Hund oder das schreiende Baby. In solchen Fällen kann der Projektleiter sofort informiert werden und aktiv eingreifen und nicht erst irgendwann nach Wochen oder später in irgendeiner Stichprobe, sondern sofort und zeitnah. Und im Extremfall kann man es auch das System so einstellen, dass der Mitarbeiter automatisch dann nicht in den nächsten Call gelangen kann, bis das Thema erstmal geklärt und nachgeschult ist. Und da ist KI für uns eine sehr, sehr große Entlastung und eine Bereicherung für den Mitarbeiter, für uns in der Steuerung und natürlich auch für den Auftraggeber.
Also offensichtlich kann man Qualitätsziele mittlerweile ganz gut tracken, aber was sind aus deiner Sicht so rein von deiner persönlichen Einschätzung her, was sind für dich so die Indikatoren, wo du am allerliebsten in jedem Projekt erstmal draufschaust, um ein gutes Bild dafür zu bekommen, machen wir einen guten Job, wird der besser oder wird der schlechter von uns ausgeführt jetzt in den letzten Wochen?
Es gibt natürlich so Qualitätsscores, Peter. Das heißt, man kann analysieren, wie wurde das Gespräch geführt, wurde das Anliegen wirklich verstanden oder auch so Fehlerquoten. Das heißt, wo passieren wiederholt Fehler? Bei der Dokumentation, bei der Legitimation. Klar sind es auch nicht nur, es ist wichtig, dass es nicht nur Momentaufnahmen sind, sondern auch, dass man die Lernkurve des Mitarbeiters beobachtet. Das heißt, wir wollen sehen, entwickelt sich jemand über Wochen und Monate weiter? Greifen die Coachings überhaupt? Werden Fehler weniger? Und dann schauen wir uns natürlich auch die klassischen KPIs an, die Lösungsquote, Nacharbeitszeit, Einhaltung von Gesprächsstrukturen oder Wiederkontaktquote. Das sind so KPIs und Indikatoren, ja, die man einfach im Blick haben muss.
Hast du eigentlich auch ein Beispiel dafür, wo ihr mal einem Kunden nachweisen konntet, dass durch eine verbesserte Qualität in der Bearbeitung übers Callcenter tatsächlich für ihn auch ein ökonomischer Gewinn rausgekommen ist?
Also ein gutes Beispiel für mich ist der Automotive-Bereich. Da sind Anliegen oft komplexer, Peter. Das heißt, es geht um Termine, es geht um die Werkstätten, die ausgelastet werden müssen, es geht um Fahrzeuge, es geht um richtige und verbindliche Aussagen. Und wenn dort im Erstkontakt etwas nicht sauber geklärt wird, entsteht teilweise ein Folgeaufwand. Das heißt, der Kunde ruft nochmal an, die Werkstatt muss nacharbeiten, intern wird eskaliert und am Ende kostet es allen Beteiligten mehr Zeit, also Zeit und Nerven. Und deshalb lohnt sich dort Qualität sehr, sehr sinnvoll in den Fokus zu nehmen. Zum Beispiel durch intensiveres Coaching, durch klare Prozesse, durch eine bessere Wissensdatenbank, durch den Einsatz oder durch den intelligenten Einsatz von KI, durch stärkere Qualitätskontrollen oder durch Quarantänesysteme. Das heißt, der Fokus ist dann nicht, wir haben den Kontakt abgearbeitet, sondern wir haben das Anliegen wirklich gelöst. Und genau das zahlt sich auch aus. Das heißt, es gibt weniger Wiederkontakte, weniger Eskalation, stabilere Abläufe und gleichzeitig steigt auch die Kundenzufriedenheit. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, mehr Qualität kostet am Anfang natürlich Aufwand, aber wenn dadurch weniger Fehler, weniger Rückrufe und weniger Eskalation entstehen, rechnet sich das sehr schnell.
Schließlich hätte ich jetzt noch eine Frage an dich zum Berufsbild von Callcenter-Agenten. Wie wird sich das in 5 Jahren verändert haben? Was ist da anders als heute?
Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, das Berufsbild wird deutlich anspruchsvoller. aber auch wertvoller werden. Ich glaube, diese einfachen, wiederkehrenden Themen werden immer stärker durch Self-Service, Bots, KI vorbereitet oder auch gelöst. Das heißt aber nicht, dass der Agent unwichtiger wird. Im Gegenteil, beim Menschen landen dann vor allem die Themen, die komplex, emotional oder besonders wichtig sind.
Aha.
Und der Agent der Zukunft ist, glaube ich, deshalb nicht nur jemand, der Anfragen beantwortet, sondern eher so jemand wird, der Probleme löst, der ein Berater wird, der teilweise so ein kleiner Qualitätsmanager auch im Kundendialog wird. Und der muss Kunden verstehen, er muss Situationen richtig einordnen und natürlich auch mit KI-Tools umgehen können, Entscheidungen treffen und auch gleichzeitig empathisch kommunizieren, also deutlich mehr als irgendwie nur ein Skript abzuarbeiten. Und ich glaube, für Unternehmen bedeutet das, sie müssen Agenten besser qualifizieren, ihnen mehr Verantwortung geben und sie auch entsprechend wertschätzen. Das ist auch richtig.
Ganz herzlichen Dank, lieber Ahmed, für diese tollen Einblicke. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen besser verstanden, was eigentlich hinter Callcenter-Arbeit steht. Und ich glaube, ich habe jetzt besser verstanden, warum du so davon fasziniert warst. Dankeschön.
Vielen Dank, Peter. Danke dir.
Das war Ahmed Chamsin, Operations Manager und Prokurist bei der Invacon Dialog GmbH. Mehr Informationen zu Ahmed findest du wie immer in den Shownotes. Qualität im Service ist ein Thema, das uns alle betrifft, egal in welcher Branche wir tätig sind. Wenn du Kollegen hast, die gerade vor der Herausforderung stehen, ihren Kundenservice zu transformieren oder den Einsatz von KI im Contact-Center planen, dann teile doch diese Folge gerne mit ihnen. Denn echte Insights aus der Praxis sind oft der beste Hebel für Veränderungen im eigenen Unternehmen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. In 14 Tagen geht es mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, bleibt gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.